Hallo zusammen und seid mir ganz herzlich willkommen zum 12. und vorerst letzten Streifzug durch die Frauengeschichte. Zum Staffelfinale habe ich euch eine Kneipentour versprochen und das Versprechen werde ich auch halten. Also holt die Monokel raus, bindet die Krawatten um. Es geht nämlich ins lesbische Berlin der 20er und 30er Jahre. Am 10. Dezember 1930 fand in der Zauberflöte in der Kommandantenstraße 72 in Berlin-Kreuzberg ein bunter Abend statt. Veranstalterin war der Damenclub Violetta, eingeladen hatte Clubpräsidentin Lotte Harm. Bei freiem Eintritt für Mitglieder sollte es um 8 Uhr abends losgehen, es gab eine verstärkte Saxophonkapelle und die Tanzleitung hatte die legendäre Kathi, die in Frauenkreisen schon dafür bekannt war, dass, wenn sie die Leitung des Tanzes hatte, keine sehr lange sitzen blieb. Aber das war noch lange nicht alles, was Lotte Harm, die Clubpräsidentin und auch Gründerin dieses Clubs, in der Adventswoche ihren Damen zu bieten hatte. Am Sonnabend derselben Woche gab es einen verkehrten Ball. Jede Dame in Hosen wird prämiert, stand in der Annonce. Und am Sonntag, den 14., gab es einen Damenball. Und da es sich beim Damenclub Violetta um einen amtlichen Verein handelte, trug die Annonce im Cluborgan Die Freundin auch den Zusatz: Um zahlreiches Erscheinen bittet der Violetta Club. Ja, diese Bitte um zahlreiches Erscheinen, die wird vielleicht erklärlich, wenn man sich die anderen Annoncen anschaut, die auf dieser Seite noch abgedruckt waren. Die Verona-Diele zum Beispiel, die hatte die Preise gesenkt. In der Kleiststraße 36 konnte Frau jeden Tag ab 13 Uhr bei Unterhaltungsmusik eine gute Tasse Bohnenkaffee genießen oder auch eine Tasse Schokolade oder eine Tasse Tee. Und es gab das gute Pilsator jetzt für nur 27 Pfennige. In der Augsburger Straße luden die Wirtinnen Teddy und Rosen bei freiem Eintritt und soliden Preisen ins Café Geisha, den Lieblingsaufenthalt aller Freundinnen. Und in Köhlers Festsälen in der Tiekstraße 24 nahe dem Stettiner Bahnhof tanzte Frau am Sonnabend, den 13. Dezember, im Reiche der Venus. Dazu jeden Donnerstag und Sonntag zu den regulären Tanztees. Für den 21. Dezember war eine große Weihnachtsfeier mit großem Programm und gegenseitiger Bescherung angesetzt. Und natürlich gab es einen Silvestermaskenball mit Punsch und Pfannkuchen-Polonaise. Da stand aber nun der Club Violetta auch nicht zurück. Der kündigte nämlich eine Woche später in derselben Zeitschrift ebenfalls einen Maskenball an mit Bleigießen, Tombola, Fanfaren und gemeinsamer Punschtafel. Wir verteilen gratis herrliche bunte Mützen, stand da, Schlangen, Konfetti und andere Scherzartikel. Außerdem erhält jede Dame auch hier wieder ein Festgeschenk. Ein verstärktes Orchester wird zum Tanze aufspielen und uns in die Stimmung versetzen, welche wir fürs neue Jahr ersehnen. Wir hoffen, dass alle unsere lieben Damen unsere Bemühungen durch zahlreiches Erscheinen unterstützen und freuen uns, sie bei uns begrüßen zu dürfen. So schrieb die Clubleiterin Lotte Harm, die übrigens, das kann man auf Fotos in der Zeitschrift Die Freundin immer wieder wunderbar sehen, Schlips und Kragen ebenso elegant trug wie Teddy vom Geisha in der Augsburger Straße Frack und Zylinder trug. Ja, auf diesen zwei Anzeigenseiten aus der Zeitschrift Die Freundin könnt ihr es vielleicht schon sehen. In Berlin der späten 20er und frühen 30er Jahre hatte sich eine lebendige lesbische Freizeitszene entwickelt. Es gab Tanzlokale, es gab Clubs, die Feste, Diskussionsabende, Unterhaltungsveranstaltungen und sogar Mondscheindampferfahrten organisierten. Und es gab noch etwas, dessen Bedeutung man wirklich nicht unterschätzen sollte. Es gab eine Öffentlichkeit, ein Medium. Kurz gesagt, es gab Zeitschriften. Da gab es die Freundin, das genannte Cluborgan des Damenclubs Violettas, Da gab es die Frauenliebe und die liebenden Frauen, die zeitweilig als Ersatz für die Frauenliebe erschienen. Zu den Gründen dazu kommen wir später noch. Und es gab später ab 1930 noch die Garçon. In diesen Zeitschriften fanden Frauen Veranstaltungsankündigungen, aber auch Artikel über zum Beispiel frauenliebende Frauen der Geschichte. Da fällt mir eine ein, ganz aus einer ganz frühen Publikation aus dem Jahr 1924. Das war eine der ersten Ausgaben der Freundin. Da erschien ein Artikel über die Malerin Rosa Bonheur. Und es gab übrigens auch Artikel über Transvestiten und Transsexuelle, wie man es in der damaligen Terminologie nannte. Wobei übrigens der Begriff Transvestit in der männlichen Form sich auch auf Frauen bzw. weiblich gelesene Personen in Männerkleidung beziehen konnte. Also die grammatikalisch weibliche Form Transvestitin, die ist mir in diesen Zeitschriften eher nicht untergekommen. Die Autorin Ruth Margarete Röllig hatte 1928 sogar eine Art Stadtführer durch dieses lesbische Berlin geschrieben. Das Buch hieß Berlins lesbische Frauen, trug ein Vorwort des großen Sexualwissenschaftlers und Reformers Magnus Hirschfeld und es beschrieb ein gutes Dutzend dieser Lokale. Vermutet werden aber noch weit, weit mehr. Da gab es zum Beispiel die Verona-Diele, es gab das Montbijou des Westens, das als so ein bisschen eleganter galt. Es gab die Monokel-Diele, das etwas derbere Café Olala in der Zietenstraße und den Topkeller in der Schwerinstraße im Schöneberger Nollendorf-Kiez. Da wurde übrigens gelegentlich auch die Kabarettistin Clara Waldorf und die Ärztin Charlotte Wolf gesichtet. Dann gab es auch noch gemischte Bars für homosexuelle Männer und Frauen, wie zum Beispiel das Eldorado, wo man bisweilen auch Marlene Dietrich und die Geschwister Erika und Klaus Mann antreffen konnte. Heute befindet sich da übrigens ein Bioladen drin. Und dann gab es natürlich die Clubs und Vereine, die sich Lokalitäten jeweils für ihre Festlichkeiten spontan anmieteten. Also kurz gesagt, es war ganz schön was los in Berlin. Wie war das gekommen? Wenn man der Sache auf den Grund gehen will, muss man sicherlich mehrere Faktoren nennen. Das erste und das offensichtlichste, der Erste Weltkrieg war vorbei. Das Tanzverbot war aufgehoben, das während des Kriegs bestanden hatte. Die Demokratie war eingeführt und damit die Zensur gelockert, wenngleich nicht ganz abgeschafft. Dazu kommen wir später noch. In der Großstadt genoss man ganz neue Freiheiten. Und wohlgemerkt, da ging es jetzt nicht nur um die sogenannte neue Frau, die so ein bisschen das Klischeebild eigentlich ist, das man mit dieser Zeit, mit dem Berlin der Weimarer Republik verbindet. Die Frau, die in Bubikopf und Charleston-Kleid die Nächte durchtanzt. Das ist so dieses Bild, das man da im Kopf hat, das vielleicht manchmal so ein bisschen den Blick darüber verstellt, wie vielfältig weibliche Lebensentwürfe zu dieser Zeit waren und welche Bandbreiten es in den 20er Jahren gab. Es hatte nämlich neben Kriegsende und Demokratisierung noch eine weitere Entwicklung stattgefunden, die eine große Ausdifferenzierung gerade auch weiblicher Lebensentwürfe ermöglichte. Frauen hatten mehr Erwerbsmöglichkeiten als noch vor dem Krieg. Zwar waren viele Frauen, die während des Kriegs in vorher männlich besetzte Arbeitsgebiete vorgedrungen waren, nach Kriegsende ganz, ganz schnell wieder nach Hause an den Herd geschickt worden, um die Arbeitsplätze in Anführungszeichen wieder frei zu machen für die zurückkehrenden Männer. Aber die Tatsache blieb, dass es jetzt sehr viel mehr Sekretärinnen, Verkäuferinnen, Handelsgehilfinnen, Schreibkräfte, Telefonistinnen und auch Facharbeiterinnen gab als vorher. Und die verdienten auch ein bisschen besser als noch in der Zeit des Kaiserreichs. Die Technisierung hatte dazu geführt, dass Jobs für Frauen gerade aus dem Kleinbürgertum und der aufstrebenden Arbeiterschicht entstanden, dass also Arbeiterinnen sich hocharbeiten konnten, jetzt endlich auch mal von ihrem Verdienst tatsächlich leben konnten und damit auch ein ganz neues Selbstbewusstsein erlangten. Und nicht alle von diesen Frauen identifizierten sich als diese so ein bisschen stereotype neue Frau. Und schon gar nicht alle sahen so aus, wie wir uns eine neue Frau vorstellen. Aber das waren alles Frauen, die neue Möglichkeiten nutzten. Und sie kamen aus allen möglichen Schichten und ganz stark und jetzt ganz neu eben auch und gerade aus kleinbürgerlichen und unterbürgerlichen Schichten. Und das sehen wir an dieser lesbischen Kultur in Berlin der 20er und 30er Jahre auch ganz stark. Und wenn er mich fragt, gibt gerade das dieser Kultur ihren ganz, ganz eigenen Stil, ihr ganz eigenes Gepräge und für mich auch wirklich einen unglaublichen Reiz und macht sie unglaublich sympathisch. Aber natürlich ist diese lesbische Kultur der 1920er Jahre ohne eine Entwicklung auch überhaupt nicht zu denken. Neben Demokratie, neben Freiheiten und Erwerbsmöglichkeiten hatten frauenliebende Frauen jetzt nämlich noch etwas. Sie hatten endlich ein Wort für sich. Gut, das Wort lesbisch ist natürlich schon sehr viel älter, aber es bezog sich traditionell eigentlich immer eher, wenn nicht gar ausschließlich, auf die sexuelle Handlung und nicht auf die Identität eines Menschen. Und das ist vermutlich auch einer der sehr, sehr vielen und komplexen Gründe, warum viele Frauen aus dem Bildungsbürgertum, die wir ja in diesem Podcast hier schon öfters mal behandelt haben, es eher nicht als Selbstbezeichnung nutzten. Das waren Frauen, die Frauen liebten. Und zwar bei vielen von ihnen, denke ich mal, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließlich, wenngleich es zum Beispiel bei Gertrud Bäumer durchaus ein bisschen anders zu sehen ist. Aber sie hätten sich eben mindestens öffentlich und möglicherweise auch privat, oft auch wahrscheinlich sogar privat, nie so bezeichnet, eben weil sie das Gefühl gehabt hätten, sich damit auf sexuelle Aktivität zu reduzieren. Das heißt, das Wort lesbisch hat eine Bedeutungsänderung, einen Bedeutungswandel durchgemacht. Und zwar ungefähr so seit den 1920ern. Das Wort bedeutete damals auch noch nicht das Gleiche, wie es heute bedeutet, weil eben die Vorstellung von Homosexualität eine andere war. Aber wie gesagt, der Bedeutungswandel, der war durch den Homosexualitätsdiskurs zumindest eingeleitet worden und das Wort beschrieb nun nicht mehr ausschließlich eine sexuelle Handlung, sondern einen Teil der Identität eines Menschen. Ja, also mindestens ebenso wichtig wie das Wort lesbisch ist das Wort homosexuell. Das heißt, bevor wir jetzt zurück auf die Kneipentour gehen, müssen wir da auch noch ein kleines bisschen Begriffsgeschichte machen. Aber ich verspreche, ich mach's kurz und danach geht's zurück zu Spielen, Kaltgetränken und dazu reichen wir Gebäck. Aber wie gesagt, zuerst noch ein paar Worte zu dem Begriff Homosexualität. Der stammt vermutlich aus dem Jahr 1868, öffentlich zum ersten Mal verwendet 1869. Das war die Zeit, in der sich die Wissenschaft so langsam begann, sich für das Phänomen der wohlgemerkt männlichen Homosexualität zu interessieren. Und in der auch, ziemlich zeitgleich, männerliebende Männer begannen, sich zu artikulieren über ihr eigenes Begehren. Und das stand ja nach Paragraph 175 noch bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts unter Strafe. Für Frauen galt das nicht. Was nicht heißt, dass weibliches Begehren nicht anders unterdrückt wurde, übrigens einschließlich durch körperliche und psychische Gewalt und durch Freiheitsberaubung. Das ging bei Frauen, die ja Bürgerinnen zweiter Klasse waren, allerdings zumal im Kaiserreich auch oft ganz gut ohne Strafrechtsparagraphen. Und dieses Wort homosexual, wie es damals noch in den Anfangsjahren hieß, das geht zurück auf den selbst männerliebenden Karl Maria Benkert, der sich später Karl Maria Kertbeny nannte, der zunächst dieses Wort in einem Brief verwendet hatte und wie gesagt 1869 auch öffentlich. Sein Zeitgenosse Karl Heinrich Ulrichs hatte zu der Zeit noch den Begriff Urning bevorzugt, für Frauen analog Urninde. Das heißt, die Terminologie, die war da noch keineswegs so festgefahren. Man nannte sich gegenseitig Artgenossen oder Naturgenossen, was so ein bisschen die Vorstellung widerspiegelt, dass man tatsächlich biologisch was gemeinsam hatte. Und diese Vorstellung, die wurde von der zeitgenössischen, gerade aufkommenden Sexualwissenschaft auch durchaus befeuert. Meines Wissens war zumindest in Deutschland der Sexualwissenschaftler Karl Westphal der Erste. Der befasste sich 1869, also im gleichen Jahr wie Karl Maria Kertbeny, zum ersten Mal mit zwei Fällen, in denen er angeborenes gleichgeschlechtliches Sexualempfinden erkennen wollte. Das waren zwei Fallstudien, eine Frau und ein Mann, Fräulein N. und H.A. Und ihm war es darum gegangen, dass er hier also zwei Fälle aufzeigen wollte, wo er die gleichgeschlechtliche Sexualität nicht für ein in Anführungszeichen Verbrechen hielt, sondern für Folgen einer, wie er es nannte, konträren Sexualempfindung und damit für schuldlos. Das war also die Zeit, in der Homosexualität bzw. gleichgeschlechtliche Sexualität so langsam begann, sich von der Sünde zur Krankheit zu wandeln. Und in genau das gleiche Horn blies dann später der Psychiater Richard von Krafft-Ebing mit seinem wirklich zigmal aufgelegten und erweiterten Standardwerk Psychopathia Sexualis. Dabei musste Richard von Krafft-Ebing zunächst seine Erkenntnisse, mag man es nicht nennen, also seine Vermutungen, sagen wir mal, die er als Erkenntnisse verkaufte, zu weiblicher Homosexualität von den männlichen Fallstudien extrapolieren. Als eigene Fallstudien kamen Frauen in diesem Werk nämlich für lange, lange Jahre fast gar nicht vor. Und das lag sicherlich auch daran, dass es bei Frauen offenbar relativ wenig Interesse gab, mit einem Sexualwissenschaftler zu reden. Noch in der zweiten Auflage der Psychopathia Sexualis von 1891 konnte Richard von Krafft-Ebing sich lediglich auf zwei Fälle weiblicher konträrer Sexualempfindung stützen, nämlich eine 38-jährige Gouvernante, die, wie sie schrieb, tiefe Sehnsucht nach ihrem Freundinnen empfand und insbesondere danach, sie zu küssen und zu umarmen. Die zweite war eine 31-jährige Künstlerin, auf die zwar auch, wie sie schreibt oder erzählt, zweimal in ihrem Leben Männer einen Eindruck gemacht hätten, die aber insgesamt das Weib schöner, idealer fände als den Mann und die auch ein zärtliches Freundschaftsverhältnis mit einer Frau hatte. Ja, und noch in der siebten stark erweiterten Auflage von 1892, also zweite Auflage 1891, siebte Auflage 1892, das muss man sich mal überlegen, waren die weiblichen Fallzahlen so gering, dass Krafft-Ebing das Kapitel zur konträren Sexualempfindung noch nicht nach Männern und Frauen unterteilte. Das kam erst später, als er eine gewisse Anzahl weiblicher Fallstudien hatte, die übrigens nicht alle von ihm waren, wo er sich teilweise auch in anderer Literatur bedient hatte. Also man musste sich da wirklich was zusammenklauben, um an die Frauen ranzukommen. Warum die Frauen sich ganz anders als Männer in so geringer Zahl äußerten, dazu gibt's mehrere Vermutungen. Und ich glaube, ein Faktor, der ziemlich wichtig ist, ist, dass viele der Frauen sich einfach nicht krank fühlten und deshalb vielleicht keinen Drang zum Psychiater hatten. Wenn wir uns mal anschauen, was diese eine Frau sagte oder was beide Frauen sagten, die Krafft-Ebing in seinen Fallstudien da hatte. Das Weib fand sie schöner und idealer, ein zärtliches Freundschaftsverhältnis mit einer Frau. Ja gut, das hatten nun auch viele der Frauenpaare, über die wir in diesem Podcast ja über die letzten Wochen schon öfters mal was gehört haben. Aber sollten die Frauen jetzt darüber mit einem Psychiater reden, der sie am Ende vielleicht noch einteilt in pseudohomosexuell, homosexuell, Virago oder Gynandria, dann vielleicht auch lieber schweigend genießen. Es gab allerdings auch einige Menschen, die in dieser Sexualwissenschaft etwa der Jahrhundertwende oder des ausgehenden 19. Jahrhunderts durchaus Potenzial sahen, ihre Situation zu verbessern. Und das galt nun insbesondere für männerliebende Männer, die ja anders als Frauen nicht die Möglichkeit hatten, unbehelligt zusammenzuleben. Man muss sich bedenken, bei zwei Frauen im hochgeschlossenen Reformkleid, womöglich noch mit Dutt und, oh Gott, über 40, ja, da wurde selten eine sexuelle Beziehung überhaupt unterstellt. Und Männer hatten es da deutlich schwerer, den Schein der Keuschheit zu wahren. Die erotische Kultur war auch eine andere. Die Sexualität war sichtbarer bei männerliebenden Männern. In Ermangelung von sicheren Räumen fand sie oft auch im öffentlichen Raum statt. Das heißt, die Gefahr, festgenommen und verurteilt zu werden, die war irgendwie immer dabei, insbesondere dort, wo Männer gelegentlich auch mannmännliche Prostitution in Anspruch nahmen. Das heißt, in dem Argument, Homosexualität sei eigentlich eine Krankheit, lag verquererweise also sogar ein Potenzial. Denn lieber krank als Verbrecher. Wie konnte eine Krankheit eine Straftat sein? So das Argument. Und dann kamen natürlich auch bald andere Sexualwissenschaftler, die zwar von einer angeborenen, aber nicht von einer krankhaften Neigung sprachen. Einer davon war selbst homosexuell. Das war Magnus Hirschfeld. Mit ihm wurde der Kampf um Freiräume für gleichgeschlechtliche Beziehungen in Deutschland dann erstmals politisch. Er gründete 1897 das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee und 6 Jahre später entstand noch eine weitere politische homosexuellen Bewegung oder beziehungsweise Organisation, nämlich die Gemeinschaft der Eigenen, die allerdings, anders als das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee, nur für Männer. Der Leiter hieß Adolf Brandt und ja, er begriff diese Gemeinschaft der Eigenen so ein bisschen als elitärer Männerbund, durchaus auch mit einer antifeministischen Stoßrichtung. Die hatte Magnus Hirschfeld überhaupt nicht, im Gegenteil. Das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee richtete sich vorrangig an bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und auch an Wissenschaftler, sehr wenige Wissenschaftlerinnen. Zu den sehr wenigen weiblichen Mitgliedern zählte die Medizinerin Charlotte Wolf und außerdem auch die nicht-lesbische Frauenrechtlerin und Sexualreformerin Helene Stöcker. Viele andere lesbische oder frauenliebende Frauenrechtlerinnen hielten sich dagegen sehr, sehr stark zurück, hielten sich fern vom Wissenschaftlich-Humanitären Komitee, was vielleicht auch verständlich ist, wenn man sich anschaut, dass homosexuelle Männer und Frauen in unterschiedlichen Situationen waren. Sprich, während männerliebende Männer von der Vorstellung einer angeborenen Homosexualität Vorteile haben konnten und das für sich nutzen konnten, um gegen die Strafbarkeit zu argumentieren, war es für Frauen anders. Für Frauen war es immer prekär, ihre eigene Sexualität sichtbar zu machen und mit ihrer Sexualität sichtbar zu werden. Das heißt, da lag für viele Frauen, insbesondere des Bürgertums, die ja teilweise auch mit ihrem Lebensunterhalt von, sagen wir mal, einem respektablen Auftreten abhingen, ein tatsächliches Risiko drin, nämlich das Risiko, pathologisiert und klassifiziert zu werden und sich eigentlich eher Handlungsräume zu nehmen, als sich Handlungsräume zu schaffen. Die Ärztin Charlotte Wolf hatte diese Bedenken nicht gehabt, aber da ist es eben immer individuell verschieden, wo verortet sich eine Frau in der Gesellschaft, wo findet sie ihren Lebensunterhalt, wie ist sie sozial eingebunden. Sprich, bei manchen Frauen wäre es natürlich auch so gewesen, dass wenn sie sich geoutet hätten, sie gleichzeitig auch die Lebensgefährtin mitgeoutet hätten, was möglicherweise nicht in deren Interesse gewesen wäre. Das heißt, es gab unglaublich viel abzuwägen, was natürlich jede Frau für sich individuell auch entscheiden musste und was eine sehr eingreifende Entscheidung fürs eigene Leben war. Ja, aber wie dem auch sei, also im Zuge dieser Sichtbarkeit, Sichtbarmachung des gleichgeschlechtlichen Begehrens durch diese Sexualwissenschaft, traten nach und nach immer mehr homosexuell identifizierte Männer und mit einiger Verzögerung auch Frauen an die Öffentlichkeit. Das heißt, Richard von Kraft-Ebing konnte seine Fallstudien in seinen späteren Auflagen, die auch noch erschienen, als er selbst schon längst nicht mehr lebte, um immer mehr autobiografische Zeugnisse erweitern, die ihm oft sogar ungefragt, insbesondere von Männern eingesandt wurden. Also das heißt, der Drang, sich mitzuteilen, der war also da, zumindest bei Männern. Und genau das Gleiche galt für den Drang, sich endlich zu organisieren. Und da galt es also, eine gemeinsame Basis zu finden, ein Netzwerk sich zu schaffen, in dem ein persönlicher Austausch möglich war, indem man Freundschaft und auch eine gemeinsame Identität finden und formulieren konnte und natürlich mit etwas Glück auch den oder die eine finden konnte. Und das ging tatsächlich relativ früh los, auch bei Frauen. 1930 findet sich zum Beispiel in der Freundin eine Anzeige zum 25-jährigen Stiftungsfest des Damenclubs Goldene Kugel. Dann gab es den Kegelclub Lustige Neun, es gab den Sparverein Altes Geld. Das waren alles lesbische Vereine unter Tarnnamen. Und das heißt, wenn wir zurückrechnen von 1930, 25-jähriges Stiftungsfest, das heißt, der Damenclub Goldene Kugel, der ist 1905 gegründet worden. Und da sind wir tatsächlich schon so ungefähr um die gleiche Zeit, als sich auch die bildungsbürgerlichen Damen, die ja hier im Podcast schon öfters vorgekommen sind, in Lehrerinnenseminaren, in Vereinen der Frauenbewegung oder in den Frauenvereinen an den Universitäten ineinander verliebten. Also zur gleichen Zeit waren auch schon die frauenliebenden Verkäuferinnen, Sekretärinnen, Handelsgehilfinnen und Krankenwärterinnen unterwegs und auf der Suche nacheinander. Ja, und nach dem Ersten Weltkrieg nahm das Ganze dann in der jungen Demokratie mit ihren neuen Freiheiten nochmal an Fahrt auf. Und da waren auch wieder die Männer die Ersten. Sie gründeten einen Freundschaftsverband im Jahre 1919, der schloss sich Anfang 1920 mit anderen Verbänden zusammen zum Deutschen Freundschaftsverband oder DFV. 1923 benannte der sich um in Bund für Menschenrechte und bekam einen neuen Vorsitzenden, Friedrich Ratzuweit. Der war allerdings nicht bei allen gleich beliebt, er war relativ umstritten. Das heißt, 1924 spalteten sich einige Männer ab und gründeten den Deutschen Freundschaftsverband außerhalb des BFM wieder. Und wenn wir jetzt mal kurz an den letzten Podcast zurückdenken, da hatten wir die verschiedenen Stimmrechtsvereine, also sprich Ausgründungen, Neugründungen, Umgründungen und so weiter. Das war keine reine Sache der Frauenbewegung, das konnten die schwulen Männer auch ganz gut. Wobei, nicht nur die Schwulen, man muss sich alleine schon mal anschauen, wie viele liberale Parteien sich in dem Zeitraum in Deutschland gegründet haben und dann gerät das Ganze doch ein bisschen in Perspektive. Zu den Zielen dieser Freundschaftsverbände gehörten zum Beispiel Aufklärung, natürlich der Kampf gegen den Paragraphen 175 Reichsstrafgesetzbuch, Beratung, aber auch Hilfe bei Erpressungsfällen, was gerade bei homosexuellen Männern ein sehr, sehr drängendes Problem war. Dann gab es Vortragsveranstaltungen und natürlich Freizeit und Geselligkeit. Frauen waren in diesen Vereinen stark unterrepräsentiert, aber sie waren zugelassen und organisierten sich dann in Damensektionen. Enne Weber war um 1924 die Leiterin der Damengruppe des Bunds für Menschenrechte. Das übernahm dann später die gebürtige Dresdnerin Lotte Harm, über die wir ja eben gerade schon geredet haben. Ja, und diese Vereine, Bund für Menschenrechte und Deutscher Freundschaftsverband, die hatten auch jeweils ihre eigenen Vereinsorgane. Und die Publikationen für Frauen, das waren eben genau die Publikationen, in denen die Annoncen standen, von denen ich ganz zu Anfang dieser Folge erzählte. Im August 1924 brachte der Friedrich Ratzuweit Verlag die erste Ausgabe der Freundin heraus. Das war zuerst die Monatsbeilage des Allgemeinen Vereinsorgans Blätter für Menschenrechte. Ab Mitte September 1924 erschien sie dann eigenständig und erstmals halbmonatlich, 1926 dann wiederum nur als unregelmäßige Beilage des sogenannten Freundschaftsblattes, das der Bund für Menschenrechte ebenfalls herausgab. Hier wird auch die Nummerierung der Jahrgänge unterbrochen. Und ab 1927 erschien die Freundin dann wieder selbstständig. Von Juni 1928 bis Juli 1929 allerdings wurde die Freundin nicht herausgegeben. Da stand sie als sogenannte Schund- und Schmutzliteratur unter Aushangverbot. Da werden wir gleich, wie gesagt, noch drüber sprechen. Dieser Zeitraum wurde dann überbrückt mit der Ersatzzeitschrift Ledige Frauen. Und ab Mitte 1929 erschien die Freundin dann durchgehend bis März 1933 als 12-seitige Wochenschrift. Und dann, könnt ihr euch vorstellen, musste sie natürlich zwangsweise eingestellt werden. Die ersten Ausgaben der Freundin, die tragen noch ziemlich deutlich die Handschrift der Macher der Blätter für Menschenrechte, noch so ein bisschen männlich geprägt. Die Leiterin der Damengruppe des BFM, Enne Weber, ist zwar als verantwortliche Redakteurin angegeben und sie hat auch einen Artikel über die homosexuelle Frau, aber ja, die männliche Feder dominiert noch ein bisschen. Auch in der Bücherecke, also die Werbeecke für Bücher, findet sich vorrangig Literatur über männliche Homosexualität. Aber das sollte sich sehr bald ändern. Die Frauen wurden aktiver, sie schienen so langsam ihre Stimme zu finden und spätestens ab 1927 würde ich auch sagen, dass ihre Beiträge im Vergleich zu denen männlicher Autoren deutlich mehr Raum einnahmen. Trotzdem blieb gerade in der Freundin die Präsenz von Friedrich Ratzeweit immer ziemlich markant, nicht zuletzt in Form von Eigenwerbung für die Blätter für Menschenrechte, die er nicht immer sehr subtil dort betrieb. Da gab es zum Beispiel einen Aufruf an alle homosexuell veranlagten Frauen, dass sie doch bitte zusätzlich zur Freundin auch die Blätter für Menschenrechte kaufen sollten. Denn, wie er schreibt, das beste Kampfmittel ist eine gute Aufklärungsschrift, wie es die Blätter für Menschenrechte anerkanntermaßen sind. Ja. Friedrich Ratzeweit war allerdings auch, muss man sagen, nicht nur Aktivist, sondern auch Geschäftsmann. Der Deutsche Freundschaftsverband, der hatte natürlich auch eine Zeitschrift, nämlich die Frauenliebe. Die erschien zum ersten Mal 1926, also in dem Jahr, in dem die Freundin gerade nicht als eigenständige Publikation erhältlich war. Das war eine 12-seitige Wochenschrift. Um 1926 hat sie laut Heike Schader, die das mal recherchiert hat, eine Auflage von etwa 10.000 Stück gehabt. Die Frauenliebe übrigens, die findet ihr komplett im wunderbaren Lesbenarchiv Spinnboden in Berlin, wo ich vor auch mittlerweile fast 10 Jahren auch mal mit ihnen gearbeitet habe. Ich habe da ein ganz besonderes Verhältnis zu diesen Zeitschriften, weil das meine allererste Hausarbeit damals an der Fernuni Hagen war. Da erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass ich auf die Dozentin damals zuging und sagte, ich würde gerne über lesbische Zeitschriften aus dem Berlin der 1920er Jahre schreiben. Und sie sagte mir sinngemäß, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden, aber Sie müssen das unbedingt machen. So, und zu dieser Frauenliebe gibt's nun auch wieder eine Besonderheit. Nämlich gibt es auch im Lesbenarchiv Spinnboden einen fast kompletten Satz der Jahrgänge 1927 bis 30 einer Zeitschrift mit dem Titel Liebende Frauen, der in Inhalt, Satz und Titelbild absolut identisch mit der Frauenliebe ist. Und gelegentlich wird die Zeitschrift im Inneren sogar Frauenliebe genannt. Nur die Umnummerierung der Ausgaben unterscheidet sich stellenweise ein bisschen. Vielleicht, weil die Frauenliebe kurzzeitig mal Aushangverbot hatte. Aber man weiß es eben nicht genau. Es sieht jedenfalls so aus, als wäre es ein Ersatzprodukt gewesen, um in einer etwas prekären Zeit, in der diese schwul-lesbischen Publikationen immer wieder bedroht waren von Aushangverboten, ein durchgehendes Erscheinen in irgendeiner Form gewährleisten zu können. Die Frauenliebe wurde dann 1930 mehr oder weniger abgelöst von der in Titel und Aufmachung so ein bisschen zurückhaltenderen Garçon. Die Frauenliebe existierte weiter als eine Beilage der Garçon, bis dann eben beide Publikationen wie die Freundin Anfang 1933 ihr Erscheinen einstellen mussten. Das heißt, die Frauenliebe und die Freundin, das waren so ein bisschen Konkurrenzprodukte. In welchem Verhältnis die Macherinnen allerdings zueinander standen, das lässt sich nicht so ganz rekonstruieren. Bekannt ist, dass die Vorsitzenden des Bunds für Menschenrechte und des Deutschen Freundschaftsverbands, Friedrich Ratzeweit und Max Danielsen, also die Männer, sich leidenschaftlich behargten und dass sie in diese Scharmützel gelegentlich auch versuchten, die Frauenabteilungen der Verbände mit reinzuziehen. Zum Beispiel gab es da 1929 eine Aktion, da liefen mehrere Frauen des DFV-nahen Damenclubs Montbijou zum Violetta über, der dem BFM nahe stand. Und Violetta hatte offenbar wohl mal versucht, Montbijou zu übernehmen. Dann allerdings hat der Damenclub Montbijou eine neue Führung bekommen und es scheint weitgehend Frieden eingekehrt zu sein, was die Historikerin Hannah Hacker darauf schließen ließ, dass dieser Konflikt von den Berliner Damen souverän und in einem von dem der Männer sich unterscheidenden Diskurs gehandhabt worden sein mag. Das heißt, von einer ähnlich scharfen Konkurrenz wie zwischen Danielsen und Ratschuweit ist bei den Frauen eher nicht auszugehen. Viel mehr kann man vermuten, und es schreibt auch Heike Schader, dass es sich um eine miteinander verbundene Leserinnengruppe gehandelt hätte. Und man muss sagen, sie wären ja auch blöd, wenn nicht. Denn so viele lesbische Frauen gab es in Berlin ja nun auch wiederum nicht. Oder zumindest nicht so viele, die sich in der Zeit schon aus dem Haus trauten. Und warum sollten die Frauen sich selbst denn ohne Not die Auswahl an Freundinnen und eventuellen Partnerinnen verkleinern? Ja, wie gesagt, ich finde diese Zeitschriften einfach wahnsinnig spannend. Das sind Zeitschriften von lesbischen Frauen, die sich eben gerade aus dem Loch trauen, Frauen, bei denen oft schriftlicher Ausdruck wirklich erkennbar nicht so richtig zur Lebenswelt gehörte, die aber sich artikulierten. Es gab einen unglaublichen Bedarf nach Austausch. Die Frauen beteiligten sich an ihrer Zeitschrift. Es gab Leserinnen-Diskussionen, die schickten Gedichte ein und Kurzgeschichten. Das sind Geschichten, bei denen hatte ich teilweise Tränen in den Augen und nicht wegen der teils sehr, sehr schiefen Metaphern, sondern weil da einfach so viel greifbar wurde. So viel Erleichterung, endlich eine Sprache gefunden zu haben. So viel Trauer darüber, dass es doch immer noch so schwer war. Und dass auch Beziehungen natürlich unter dem Zwang zur Heimlichkeit litten und auch darunter, dass Frauen sehr viel Selbsthass verinnerlicht hatten. Es wurde ihnen ja vermittelt, dass sie krank waren. Und dann aber auch wieder so unglaublich viel Liebe und so viel Jubel darüber, endlich einen Kreis von Gleichgestimmten und vielleicht auch die eine welche gefunden zu haben. Viel Schmerz, wenn es dann doch wieder in die Brüche ging. Viel Glück, wenn dann wieder eine um die Ecke kam, oder so viel Hoffnung, dann doch noch eine zu finden. Und ich muss echt sagen, seitdem ich diese Geschichten und auch Gedichte gelesen habe, bin ich eigentlich komplett weg davon, in Literatur nach irgendwelchen äußeren, sagen wir mal, in der Regel bildungsbürgerlichen Qualitätsmerkmalen zu suchen. Denn ich finde, mit solchen Kriterien von sprachlicher Feinheit und Raffinesse, da können wir uns auch teilweise die Wertschätzung dafür nehmen, für solche Lebensäußerungen von Frauen, die wirklich sonst eigentlich überhaupt kein Forum haben, die sich hier zum ersten Mal artikulieren und die wirklich auch ganz, ganz große Gefühle rüberbringen. Was natürlich nicht heißen soll, dass es in diesen Zeitschriften nicht auch zahlreiche Beispiele dafür gibt, dass eine Autorin es schafft, eine Erotikszene mit 1 bis 10 totgeschlagenen Metaphern und schrägen Bildern komplett zu ruinieren. Also das gibt's natürlich auch. Aber jetzt muss ich euch natürlich auch eine Kostprobe geben. Und ich habe auch eine gefunden für euch in der Form eines Gedichts in der Freundin vom 22. August 1927. Die Verfasserin ist die verantwortliche Redakteurin der Freundin, Elsbeth Kilmer. Und der Titel des Gedichts ist »Kleine blonde Liese«. Lass dich bei den Haaren fassen, kleine blonde Liese, bist ein Sonnenblümelein in der goldenen Wiese. Schenk mir deine Veilchenaugen und dein goldenes Lachen, will mir dann ein Blütenkränzlein schnell aus beiden machen. Schenk mir deinen roten Mund und die Schelmengrübchen, dass ich alles trage schnell in mein finstres Stübchen. Lass dich in ein Töpfchen pflanzen, kleine blonde Liese, dass ich dich als Blümelein jeden Tag begieße. Deine Blütenblätterchen will ich zart dann küssen, und was alles noch geschieht, sollst du später wissen. Ja, ich hatte ja schon erzählt, dass so um den Zeitraum 1927 so richtig Fahrt in diese Szene gekommen war, dass die Frauen in den Zeitschriften ihre Stimme gefunden hatten und dass sich das Clubleben wirklich ausweitete und auch ausdifferenzierte. 1927-28 war auch das Jahr, in dem Ruth Margarete Röllich, die ich eingangs schon genannt habe, für ihren Stadtführer Berlins lesbische Frauen recherchiert hatte. Und da hat Heike Schader in ihrem Buch Virile Wems und wilde Veilchen, in dem sie diese Szene und auch die Zeitschriften mal analysiert hat, ich verlinke euch das Buch in den Shownotes, also da hat Heike Schader ein paar Auszüge zitiert. Zum Beispiel schrieb sie, dass die Clubs und Lokale sich gerade um diese Zeit auch immer wieder neue Unterhaltungsformen einfallen ließen, wie zum Beispiel im Club Violetta, wir erinnern uns, wo Kati die Tanzleitung hat, mindestens einmal an lustigen Abend zur sogenannten Gesellschaftstyrolienne aufgerufen wurde. Und da steht bei Ruth Margarete Röllich, sitzen bleiben wird nicht geduldet, jede muss antreten. Nach wenigen Schritten heißt es die Tanzpartnerin wechseln, bis endlich wieder das erste Paar sich durch die lange Reihe hindurch zusammenfindet. So ist jeder der Damen Gelegenheit gegeben, miteinander bekannt zu werden und bei der ungekünstelten, natürlichen Art der Besucherin ist es leicht, dass sich die Passenden zusammenfinden. Dann gab's Saalpost, die auch öfters in der Freundin annonciert wird als Highlight oder als Element von Partys, wo die Damen einander kleine Billets zukommen lassen konnten. Und im Topkeller, da gab es die Prämierung der schönsten Damenwade. Und da schreibt Röllich, Beine um Beine in Seidenstrümpfen und manchmal in der Tat hübsch in Form, streckten sich bis weit übers Knie durch je zwei Löcher eines Vorhangs, hinter dem die Preiskonkurrentinnen, jedes Mal fünf an der Zahl, verborgen sitzen. Aber es gab eben nicht nur Partys, es wurde auch diskutiert und das fand gerade über die Zeitschriften statt. Die Zeitschriften hatten eben den Vorteil, dass sie im ganzen Land ausgeliefert werden konnten, zumindest theoretisch, dass sie, glaube ich, auch im Abonnement bezogen werden konnten und dass somit also nicht nur Berliner Frauen sich angebunden fühlten an diese Kultur oder an diese Gemeinschaft, an diese Vereine, sondern eben auch Frauen in der Fläche. Und da wurde auch oft ziemlich lebhaft diskutiert, oft auch über mehrere Ausgaben, über die unterschiedlichsten Fragen. Da ging es um ganz Grundsätzliches. Wer sind wir? Was macht uns aus? Dann aber auch über ganz spezifische Fragen. Was immer wieder kam, war die Kleiderfrage. Wie kleiden wir uns? Wie drücken wir unser Lebensgefühl aus in einer Gesellschaft, wo es zum Beispiel auf der Arbeit für die meisten Frauen noch nicht möglich war, Hosen zu tragen? Das Rockkostüm mit Hemdbluse und Krawatte war da dann zum Beispiel sehr beliebt und natürlich der Bubikopf als Haarschnitt. Dann wurden aber auch durchaus sexualwissenschaftliche Theorien diskutiert. Wie stellen wir uns zu den Definitionen, die andere über uns anstellen? Und das finde ich durchaus bemerkenswert, denn man muss ja bedenken, die Frauen, die sich in diesen Zeitschriften miteinander unterhielten über diese Leserbriefsparten, das waren in der Regel alles nicht studierte Frauen, die aber trotzdem versuchten, auf der Höhe der wissenschaftlichen Diskussion zu bleiben und das immer wieder auch versuchten, auf sich selbst ja nicht anzuwenden oder sich selbst dazu in Beziehung zu setzen. Das alles geschah aber natürlich nicht immer nur bierernst, sondern es mündete auch in eine teilweise sehr, sehr lustvolle Geschlechterinszenierung, womit die Frauen in diesen Zeitschriften sehr, sehr gerne spielten, war die Polarität zwischen dem, was sie die virile und die feminine Frau nannten. Das sah man auch ganz gut an den Frauen, die auf den Annoncen abgebildet waren. Ich habe ja schon von Lotte Harm erzählt, die sehr lässig Hose, Hemdbluse und Krawatte trug oder Teddy in Frack und Zylinder. Dann wurde irgendwo ein süßer Willi genannt. Ich glaube, der sollte zum Tanz aufspielen. Also da wurde mit Geschlechteridentitäten, auch auf jeden Fall mit Pronomina und mit Kleidungsstücken und mit allem Möglichen gespielt. Wobei es mir so zu sein scheint, als seien die Grenzen zwischen, sagen wir mal, einer virilen lesbischen Frau und dem, was die Frauen Transvestit bezeichneten, fließend gewesen zu sein. Das Pronomen, was benutzt wurde, das richtete sich manchmal nach der Bekleidung, manchmal auch nicht. Manche virilen Frauen scheinen beides benutzt zu haben, also auf er und auf sie reagiert zu haben. Andere scheinen eindeutig das männliche Pronomen bevorzugt zu haben. Aber ja, alle spielten sie irgendwie mit der Geschlechteridentität. Übrigens auch die femininen Frauen. Es gab also alle möglichen Abstufungen, die man teilweise auf der bildlichen Inszenierung auch sehen konnte. Wobei man aber sagen muss, dass die virilen Frauen eigentlich tendenziell eher die waren, die sich abbilden ließen. Die femininen Frauen, die sehen wir da eher nicht. Was wir zwar in den insbesondere frühen Ausgaben sehr häufig sehen, sind Aktfotografien, die allerdings vermutlich eher von Bildagenturen kamen. Also da würde ich nicht vermuten, dass das tatsächlich lesbische Frauen aus der Leserinnenschaft waren, die sich für diese Publikationen dann ablichten ließen. Ja, aber es dreute über diese Szene und insbesondere über den Zeitschriften. Von 1926 bis 1935 existierte in Deutschland nämlich das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften. Das war ein Gesetz, das gerade mal 7 Paragraphen lang war. Es war relativ unbestimmt gehalten und besagte mehr oder weniger, dass sogenannte Schund- und Schmutzliteratur einem Aushangverbot unterworfen werden konnte. Sprich, es durfte keine Werbung dafür gemacht werden und es durfte nur unter der Ladentheke verkauft werden. Was genau das für Schriften waren, das wurde allerdings in diesem Gesetz nicht definiert. Das oblag dann immer jeweils lokalen Stellen, das zu definieren. Ja, und so kam es, dass zu verschiedenen Zeitpunkten zwischen 1927 und 1929 auch die beiden Zeitschriften Frauenliebe und Die Freundin unter dieses Gesetz fielen. Die Freundin, wie eingangs ja schon gesagt, zwischen Juni 1928 und Juli 1929. Was genau das bedeutete, das erklärte der Herausgeber Friedrich Ratzeweit in der Ausgabe vom 25. Juni, also der vorerst letzten Ausgabe, unter der Überschrift »Zur Beachtung, bitte lesen, die Freundin, heute letzte Ausgabe«. Unsere Zeitschrift »Die Freundin« stellt mit dieser Nummer ihr Erscheinen ein. Der Grund liegt darin, dass das Jugendamt der Stadt Berlin den Antrag gestellt hatte, die Freundin auf die Liste für Schund und Schmutz zu setzen. Das Jugendamt Berlin steht auf dem Standpunkt, dass unsere Zeitschrift für die weibliche Jugend gefährlich sei und daher vom Straßenhandel ausgeschlossen werden müsse. Die Prüfstelle Berlin hat diesen Antrag des Jugendamts am 24. April dieses Jahres abgelehnt. Auf die Beschwerde des Jugendamtes an die Oberprüfstelle in Leipzig entschied diese am 19. Juni diesen Jahres, dass die Freundin auf die Dauer von 12 Monaten in die Liste für Schund und Schmutz aufgenommen wird. Durch diese Entscheidung der Oberprüfstelle ist die Herstellung der Freundin zwar nicht verboten, aber sie darf von den Straßenhändlern nicht öffentlich ausgehängt werden, muss also, wenn sie weiter erscheint, immer von den Händlern versteckt gehalten werden und darf nur auf ausdrückliches Verlangen verkauft werden. Unser Verlag hat es von jeher verschmäht, Presseerzeugnisse, die das Licht der Öffentlichkeit zu scheuen haben, herzustellen, wie das von anderer Seite geschieht. Dort wird immer noch eine Zeitschrift, die ähnliche Tendenzen wie die Freundin verfolgt, hergestellt, trotzdem jene Zeitschrift von der Oberprüfstelle in Leipzig schon am 16. Februar diesen Jahres auf die Liste für Schund und Schmutz gesetzt wurde. Die ahnungslosen Straßenhändler, die von der Aufnahme jener Zeitschrift in die Liste für Schund und Schmutz nichts wussten und auch von dem betreffenden Verlag nicht unterrichtet wurden, verkauften jene Zeitschriften hervor. Dadurch kamen sie in Konflikt mit der Behörde und mussten hohe Geldstrafen zahlen. Unser Verlag hält es mit seinem Ansehen nicht für vereinbar, die Straßenhändler, die sich mühsam in Wind und Wetter stehend ihre paar Pfennige verdienen, in Ungelegenheiten zu bringen, und deshalb erscheint die Freundin heute zum letzten Male. Also an dieser Stelle merkt man deutlich auch wieder den Kleinkrieg zwischen Razzoweit und Danielsen, seinen Rivalen von der Frauenliebe bzw. vom Deutschen Freundschaftsverband. Ja, und was Friedrich Razzoweit in diesem Artikel natürlich auch nicht verriet, ist, dass er in der gleichen Ausgabe der Freundin, ein paar Seiten vorher, per Anzeige schon die Ersatzpublikation ankündigte. Da findet sich nämlich eine Annonce für ledige Frauen. Dies ist der Titel einer pikanten Wochenschrift. Bei jedem Straßenhändler erhältlich, Preis 20 Pfennig, reich illustriert, großer Anzeigenteil. So, und jetzt wird's aber noch pikanter. Hinter diesem Gesetz von 1926 steht nämlich auch eine Frau, die wir in diesem Podcast auch schon kennengelernt hatten, nämlich die Frau, die zu jener Zeit Ministerialrätin im Reichsinnenministerium zuständig für Jugendschutz war. Und das war keine geringere als Gertrud Bäumer. Jetzt ist es natürlich ein bisschen verkürzt zu sagen, dass, sagen wir mal, ausgerechnet Gertrud Bäumer dafür verantwortlich war, dass lesbische Zeitschriften verboten wurden. Denn, wie gesagt, was genau unter Schund- und Schmutzliteratur fiel, das definierte das Gesetz ja nicht. Aber Kurt Tucholsky, der unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel mal einen Artikel schrieb, Old Bäumerhand oder der Schrecken der Demokratie, der hat durchaus recht, wenn er sagt, dass er vermutet, dass Bäumer eigentlich überhaupt nicht überblickte, was sie mit diesem Gesetz dort anrichtete. Dass sie also zwar versuchte, Jugendschutz zu betreiben, aber damit eigentlich die Kunstfreiheit ins Visier nahm. Nebst natürlich diversen anderen Freiheiten. Das heißt, Kurt Tucholsky warf Gertrud Bäumer vor, und das würde ich sagen durchaus mit Recht, dass sie beim Kampf gegen Verwahrlosung und Verelendung nicht an der Wurzel ansetzte, sprich bei der Armutsbekämpfung oder bei der Schaffung von menschenwürdiger Arbeit, was sie natürlich auch gar nicht konnte, sondern, wie er schreibt, stattdessen ein Symptom von achtrangiger Wichtigkeit beseitigte. Ja, aber wie gesagt, nach 12 Monaten durfte die Freundin wieder erscheinen und auch die Frauenliebe gab es irgendwann wieder in der gewohnten Form. Die Freundin hat es gefeiert mit einem Titelblatt, wo die Vorsitzende des Damenclubs Violetta, Lotte Harm, wieder ordentlich in Hemd und Hose ein Schild in die Kamera hält. Hurra, die Freundin ist wieder da. Und gefeiert wurde natürlich nach wie vor, so fand zum Beispiel am 10. November 1929 ein Damenball mit Windbeutelwettessen statt. Und schon vorher, im August 1929, da hatte der Damenclub Violetta zur großen Mondscheindampferfahrt auf dem Müggelsee geladen. Und dafür hatte sich die Clubvorsitzende Lotte Harm wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. An der ist nämlich auch eine große Dichterin verloren gegangen. Und wie das aussah, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist nämlich die Einladung zu dieser Mondscheindampferpartie. Also, wir hören Violettas Mondscheindampferpartie von Lotte Harm. Nun hört, es kommen nette Sachen, ne Mondscheinfahrt, die wollen wir machen. Drum, liebe Mädeln, liebe Frauen, ihr habt gewiss zu uns Vertrauen. Damit ihr euch jedoch nicht wundert, es gibt nur Karten für 300. 1,50 kost's im Vorverkauf. Wer am Dampfer löst, zahlt ein 50er drauf. Eine klasse Musik ist an der Spitze, ganz weich gepolstert sind die Sitze. Jetzt will ich euch noch schnell verraten, wohin wir eigentlich geraten. Nach Müggelsee zum Strandschloss geht's. Und bitten wir euch noch, wie stets recht pünktlich, so um 9 Uhr, an der Abfahrt Spittelmarkt zu sein. So eine Fahrt ist kühl und labend, wozu wir wählten den Sonnabendabend. Sie gibt uns auch viel Freude und Lust. Die Fahrt findet statt am 3. August. 2 Stunden fahren wir die Spree entlang mit Tanz, Musik und frohem Gesang. Ein Saal ist im Schranzschloss für uns gemietet, der uns zum Tanzen Anschluss bietet. Für Abwechslung sorgt Tombola Kabarett, es darf keine fehlen am Müggelsee. Bis 5 wird getanzt, sind früh 7 zurück. Was wollt ihr mehr? Nun macht alle mit. Die Mondscheinfahrt empfiehlt euch warm. Der Vorstand. Eure Lotte Harm. Ja, Anfang 1933 war es dann aber natürlich schlagartig vorbei mit der Freiheit. Die Zeitschriften wurden verboten, die Lokale wurden geschlossen. Es ist bekannt, dass Lotte Harm und auch viele andere in der Nazi-Zeit weiterhin im Verborgenen Veranstaltungen angeboten hatten, also versucht hatten, eine lesbische Subkultur noch aufrechtzuerhalten, was in gewissem Umfang auch tatsächlich gelang. Allerdings wurde es natürlich gefährlich. Lotte Harm, das wissen wir, wurde Anfang 1935 in das Konzentrationslager Moringen eingeliefert. Akten sind nicht mehr überliefert. Das heißt, wir wissen nichts Genaues dazu. Vermutet wird, dass sie als Kommunistin denunziert worden war. Aber natürlich war sie auch aktenkundig als homosexuelle Frau. Der missliebige Vater einer Freundin soll sie einmal wegen Verführung Minderjähriger angezeigt haben. Lotte Harm war spätestens 1937 wieder frei und arbeitete als Textilhändlerin in Berlin. Nach dem Krieg organisierte sie dann auch wieder Veranstaltungen für lesbische Frauen, dann in der DDR. Sie zog vor dem Mauerbau allerdings wieder in den Westen und starb im Jahr 1967 in Berlin-Wannsee. Heike Schader zählt sie hinter einer Frau, die wir nur unter dem Pseudonym Charlie kennen, und einer auch sehr umtriebigen Vereinsfrau namens Sally Engler als eine der wichtigsten Protagonistinnen dieser Bewegung der lesbischen Subkultur im Berlin der Weimarer Republik. Ja, und da hatte es also für 7, 8 Jahre eine sehr, sehr lebendige Szene gegeben mit Kostümbällen, mit bunten Abenden, mit wöchentlichen Tanztees, für die stets galt, bei diesen Veranstaltungen finden Sie Humor, Stimmung, Saalpost, Bonbonregen und so weiter und so weiter, wie es 1927 unter einer Anzeige in der Freundin mal hieß. Und es gab natürlich immer wieder die beliebten Monokelpartys. Und für diejenigen von euch, die sich am Anfang der Folge vielleicht ein bisschen erschreckt haben, weil ich gesagt habe, zieht die Monokel an und ihr habt vielleicht gar keins zu Hause, ihr könnt ganz, ganz beruhigt sein. Das ist bei Lotte Harm überhaupt kein Problem. Am 5. Oktober 1929 beim Monokelball hieß es nämlich in der Annonce, jede Dame bekommt ein Monokel gratis. Ja, und mit diesem Goodie endet die Folge 12 und damit auch diese Staffel der Streifzüge durch die Frauengeschichte. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich hatte keine Ahnung, ob überhaupt jemand an diesen Geschichten hier Interesse hat. Und es hat mich riesig gefreut, von euch nach jeder Folge Feedback zu hören, insbesondere auch nach der letzten Folge über Anita Augsburg, aber auch bei den anderen. Also wie gesagt, es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Bewahrt euch den Sonnenschein und den Mondschein, der Mondscheindampferfahrt im Herzen. Und ja, was mich betrifft, hoffe ich, dass ihr mir das Abo jetzt nicht kündigt, denn es kann sein, dass ich vielleicht doch gelegentlich mal zu einem Special aus dem Loch kommen werde zwischen jetzt und der Zukunft, wenn wir hoffentlich dann auch wieder eine zweite 12er-Staffel haben werde. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen, euch dann wiederzusehen. Und ich sag, bleibt mir gewogen und bis dann!